Ich bete mit uns und danach werden wir Apostelgeschichte 3 dann anschauen. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns hindurchgetragen hast. Danke, Jesus, für deine Liebe, deine Gnade, deine Vergebung jeden Tag neu. Danke, dass du uns zuerst angenommen hast und dass wir leben dürfen als aus deiner Liebe, aus deiner Gnade, aus deiner Freundlichkeit. Nun begegne du uns, Herr, durch dein Wort, rede zu uns durch deinen guten Heiligen Geist und lass uns, Herr, inspiriert werden, lass uns ganz neu motiviert werden, zu glauben und zu erwarten, dass du genauso wie damals vor 2000 Jahren heute noch unter uns wirken möchtest. Amen. Amen. Ja, wir haben jetzt Apostelgeschichte 3. Bei mir steht es als Überschrift Gottes Wunder an einem Gelähmten. Und ich möchte gerne ab Vers 1 erstmal vorlesen. Apostelgeschichte 3, ab Vers 1. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr ging Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Bis dahin, wir haben vor 2 Wochen gehört, dass die erste Gemeinde sich durch Pfingsten formiert hatte. 3000 Menschen ließen sich taufen. Und diese Gemeinde blieben in enger Gemeinschaft zusammen. Sie feierten Abendmahl, beteten miteinander und die waren täglich im Tempel zusammengekommen. Täglich im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Also Tempel jüdisch, dort wo das Leben sich immer abgespielt hatte, aber zu Hause weiterhin christlich. Und das ist jetzt unser Problem, was wir ein bisschen auch haben, dass die Leute das gar nicht einordnen könnten. Wer ist denn hier denn dieser Johannes, wer ist denn dieser Petrus? Das sind Jünger von Jesus, Jesus war Jude. Johannes, Petrus, Juden, die jetzt glauben an Jesus Christus, der auferstandene Retter und Heil, aber dennoch nahmen sie an normalen Ablauf des jüdischen Tempels noch teil, noch. Das hat sich später geändert, aber jetzt ist es wirklich ganz normal, dass sie jeden Tag zum Tempel hingingen. Und da sie hingingen, um zu beten, haben sie natürlich auch dieses Mann hier gesehen, der gelähmt war seit seiner Geburt. Nun, aus Petrus, Vers 3, als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Ihr kennt das, ja? So, die Leute stehen dann da und betteln, jeder, der vorbeigeht. Und häufig schmeißt man ein paar kleine Münzen denn dahin. Heute würde man sagen, 2 Pfennig, 5 Pfennigstücke. Und die waren dankbar, überhaupt etwas zu bekommen. Sie blieben stehen, richtete den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Also der Mensch hat noch niemals hochgeschaut. Er war praktisch, wie ich es häufig kenne, auch wenn die auf der Straße so sind, die schauen nach unten und sagen, bitte, 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 bitte. Also ein Zeichen des Demuts.
Demutshaltung.
Ja, also schau mich an. Und in dem Moment, wo man sagt, anschauen, da kommt was Großes, nicht wahr? Ja, da kommt vielleicht ein Schein, da kommt vielleicht ein Goldstück, irgendetwas Tolles. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde etwas von ihm etwas bekommen. Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht. Er sagte bestimmt da zusammen, diese Enttäuschung. Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Was könnte das nun sein? Im Namen Jesu Christi vom Nazareth, steh auf und geh. Und der Gelähmte dachte, naja, das spinnt wirklich. Und in dem Moment, dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. Im selben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. ein Leben lang krank. Von Geburt an krank. Dieser Gelähmte hat nie gelernt zu krabbeln.
Da gab es keine Muskeln und nichts.
Dieser Gelähmte hat nie gelernt, dann irgendwie langsam sich durch die Wohnung zu bewegen. Da war wirklich nichts, auf dem er zurückgreifen konnte.
Und keiner hat auch mit dem Physiotherapie gemacht.
Ein Wunder. Ein spontan Wunder in dem Moment. Steh auf und geh. Fasste ihm an der Hand, zog ihm hoch und plötzlich konnte er aufstehen. Und nicht nur das, er fing an zu springen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Also, unfassbar ist das. Ich würde auch springen, ich würde echt schreien, ich würde echt einfach Gott preisen und loben. Unfassbar, was hier passiert ist. So sahen die anderen Tempelbesucher und sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie die Gelähmten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringte sie Petrus, Johannes und die Gelähmten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Das ist besser als jede Fernsehwerbung. Das ist besser als jeder Lautsprecher, der da in dem Moment hätte laut vor sich schreien können. Ein Mann, der gelähmt war, kann wieder gehen. Wie ist das nun möglich? Wir haben jetzt in Apostelgeschichte 2 Pfingsten gehabt. Ein Zeichen, ein Wunder. Feuerzungen, Sprachengebet, dass die Leute gesehen und gehört haben, da ist was anders. Hier in Apostelgeschichte 3 haben wir schon etwas Neues. Die haben was gesehen und sie haben was gehört. Die haben diesen Mann herumspringen sehen, denn sie kannten gelähmt. Und die haben gehört, wie er Gott auch die Ehre dafür gab. Und jetzt darf Petrus schon wieder etwas sagen. Petrus predigt schon wieder. Nach Pfingsten hat er gepredigt und auch hier hat er danach gepredigt. Vers 12. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch? Und weshalb staunt ihr uns so an? Glaubt ihr dann, wir hätten diese Gelebten aus eigener Kraft geheilt? Oder weil wir so fromm sind? Ich finde es auch so schön, wie Petrus hiermit anfängt. Ihr schaut uns an, aber das ist verkehrt. Ich kann keinen Mensch heilen. Ich bin nicht so fromm, ich bin nicht so heilig, ich bin nicht so göttlich. Vers 13 sagt, nein, es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Gesandten Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr verraten und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt, aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ungefähr dasselbe hat er vor ein paar Tagen vorher auch gesagt um Pfingsten. Ja, Pilatus wollte ihn freilassen. Ihr Juden aber, ihr wolltet unbedingt dieses Jesus gekreuzigt sehen. Ihr habt ihn getötet. Ihr seid dafür verantwortlich, dass Jesus Christus nicht mehr lebt. Naja, ist wieder auferstanden, aber dass er getötet wurde. Und noch schlimmer, er hat einen richtigen Mörder dafür freigelassen. Ja. Eingetauscht. Jesus, der Sohn Gottes, eingetauscht für einen Mörder. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, von dem allen Leben kommt. Lasse uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Göttliches Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Die haben zusammen gesagt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Aber Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich weiß, liebe Brüder, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt. Und auch euer führende Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der versprochene Retter musste leiden. Frage: Hat der Gelähmte an Jesus Christus geglaubt?
Nein.
Das weiß man nicht, ne?
Oh, hier steht es dann da.
Hat Gott ihm das mit dem Heiligen Geist plötzlich ins Herz gegeben.
Doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Vers 16.
Hat er doch vorher an Jesus geglaubt, oder? In dem Moment, als er geheilt wurde.
Was steht bei dir, Erika, Vers 16?
Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Aber da bei mir steht nicht, dass er daran geglaubt hat.
Aber der Anfang des Satzes, also.
Ich lese nochmal 15. Ja. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Mhm. Den hat Gott auferweckt von den Toten. Dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht.
Na gut, stark gemacht, geheilt. Mhm. Also durch den Glauben... Hat Gott diesen stark gemacht oder gesund gemacht. Also, stell mal vor, Petrus hätte gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesus Christus steh auf. Und der Gelebte hätte gesagt, nö, Jesus finde ich nicht so schön.
Dann wäre nichts passiert.
Dann wäre vielleicht doch nichts passiert. So, aber denn...
Glaube versetzt Berge.
Wir wissen gar nicht, was diese Gelähmte alles mitbekommen hat. Denn Jesus hat häufig auch in den Tempel Vorhöfe gepredigt.
Ja, der wird Jesus ja gekannt haben.
Zumindest von ihm gehört haben und von seinen Wundern und Zeichen. Vielleicht hat er auch die Gerüchte schon gehört, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Vielleicht hat er sogar mitbekommen von Pfingsten, wie diese Feuerzungen kamen, wie diese Menschen, die sich bekehrt haben. Vielleicht hat er schon lange sich damit beschäftigt und sagt... Dieser Jesus, vielleicht ist er es doch. Und in dem Moment, wo Petrus und Johannes kommt, kommt dieser göttliche Moment. Es brauchte nur ein Funken und dieses war alles schon vorbereitet. Und da konnte er dann sagen, ja, Herr, ich glaube. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir lesen nicht davon, nicht sehr viel davon. Wir lesen nur davon, wie er herumsprang, wie er herumrannte, wie er Gott die Ehre gegeben hat und wie Petrus hier sagt, doch nun ist er gesund, weil er auch an Jesus geglaubt hat. Durch seinen Namen, an dessen er geglaubt hat, ist er stark geworden. Ich weiß, liebe Brüder, ihr habt es nicht verstanden damals. Die führenden Männer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer haben es auch nicht verstanden, was sie mit Jesus getan haben. Aber im Grunde hat Gott alles so eingefädelt. Hat Gott es alles so eingelenkt, damit das, was im Alten Testament steht, auch sich erfüllt. Nämlich... Der versprochene Retter musste leiden. Vers 19, jetzt nun kehrt um, tut Buße und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Denn wird auch die Zeit kommen in der sich Gott euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Es ist schon interessant, wie können wir zu Jesus kommen? Wir können zu Jesus kommen sehr stolz. Es gibt eine tolle Geschichte, hat Jesus auch gesagt, wie ein Pharisäer in den Tempel kommt und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Sünde da drüben. Ich gebe die Zehnte von alles, was ich habe. Ich faste zweimal die Woche und ich bin fromm und ich bin stolz drauf. Naja, manche Christen kommen zu Gott so. Gott, schau mal, was ich gemacht habe. Ich habe das getan und das getan und das getan und jenes getan und nun musst du mich lieben. Naja, wir wissen, wie das ausgeht. Ja, den Hochmütigen wird Gott von sich stoßen. Wir können aber stattdessen auch hinkommen wie der Sünder. Der Sünder, der sagt, Herr, ich bin es nicht würdig, in der Nähe zu kommen. Und einfach zu Gott uns wenden, weil wir wissen, dass wir Sünder sind. Wir können zu Gott kommen, aus Sünder. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir wirklich wissen, dass wir sündige Menschen sind und bleiben. Dass wir immer wieder Dinge tun können und wir immer wieder von Gottes Barmherzigkeit und seiner Güte und seiner Freundlichkeit abhängig sind. Und wir dürfen zu Gott als Sünder kommen. Sagen, Herr, vergib mir. Und das ist wichtig, dass wir es auch immer wieder tun. Aber das ist nicht ausschließlich die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Wir können als stolzer Mensch zu Gott kommen, wir werden abgewiesen. Wir können als Sünder zu Gott kommen und da werden wir gnädig angenommen. Aber wir dürfen auch als Kinder zu Gott kommen, als Erben. Und wir dürfen als Gottes Kinder zu ihm kommen und sagen, Vater. Ich brauche nicht meinen Vater anzurufen, nur wenn ich gesündigt habe. Ich darf zu meinem Vater kommen jede Zeit, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt Zeiten des Umkehrs. Und es gibt viele, viele Zeiten in unserem Leben, wo es um Gemeinschaft geht. Und wir müssen nur darauf achten, dass es nicht umkippt zu einem Stolz hin. Und das ist das, was bei den Pharisäern der Fall war. Ja, die waren außen alles heilig, aber innen drin verrottet und absolut nur Gift und Galle und Tod.
Böse, ja. Und aus Bosheit heraus haben sich ja auch Jesus ans Kreuz geliefert, ne?
Auch aus Eifersucht.
Ja, Eifersucht in erster Linie. Sie waren ja so neidisch auf ihn.
Wieso kann er diese Wunder tun? Ja. Wieso laufen die Leute ihm hinterher und nicht uns und so weiter? Ja, eben. Wir dürfen zu Gott umkehren. Wir dürfen die Leute auch zurufen, kehrt um. Und das ist ein bisschen unser Problem in unserer Gesellschaft heute. Die Leute sagen, Sünder? Nö, eigentlich bin ich das nicht. Ich bin nicht erlösungsbedürftig. Ich komme irgendwie zurecht. Ich schaffe das alleine. Ich habe mich neulich mit einem guten Freund von mir getroffen und wir haben echt darüber gesprochen und noch ein bisschen gebetet. Wie erreichen wir diese Leute zwischen 20 und 30? Denn wenn wir die Gemeinden anschauen, in denen wir uns so bewegen, wir haben kaum Menschen 20 bis 30. Wir haben junge Leute bis 18 und wir haben Familien über 30. Aber eine ganze Generation ist irgendwie weggebrochen. Und das ist die Generation, die auch mit Internet aufgewachsen ist. Das ist die Generation, die in Wohlstand aufgewachsen ist, hier ohne Angst von irgendwelchen Mauern, die getrennt haben, Europa und so weiter. Das ist diese Generation, die absolut nichts wissen vom Gott im Grunde. Wir haben eine Generation, die nach dem Krieg wirklich auch viel von Gott gehört haben. Und dann haben wir die Kinder davon, die auch mit Billy Graham ein bisschen was miterlebt haben und so weiter. Aber die Enkelkinder davon,
die wissen nichts.
Das ist absolut nicht bei denen angekommen. Die haben ein paar Geschichten in der Kinderstunde mal gehört, im Kindergarten. Aber in der Schule hat man philosophiert, aber nicht Religion gehabt. Man hat wirklich keinen Bezug dazu gehabt. Und wir erreichen sie kaum. Und wenn ich zu denen spreche, ich unterrichte diese Generation den ganzen Tag. Ich habe heute wieder so 40 Leute unterrichtet. Und ich kann ankommen und sagen, hey, habt ihr darüber nachgedacht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Oh, vielleicht. Ich sage, hast du darüber nachgedacht, dass du wirklich mit Jesus dein Leben denn wirklich mit ihm gehen solltest? Und ich sage, nee, viele Wege führen zu Gott. Ich brauche mich noch nicht darum Gedanken machen. Ich könnte sagen, du, weißt du, dass es eine Grippe-Epidemie in Vietnam gibt? Oh, ungefähr das gleiche Reaktion. Das ist so weit weg. Das ist tausende von Kilometern von deren Leben weg. Und da denke ich, hier, guck mal, die haben ein Gelähmte gesehen. Stell mal vor, da würde jemand dahin gehen und jemand beten und jemand würde sofort sehen, da wurde, ach, oh, das ist schon interessant. Das ist schon etwas, wo man sagt, erzähl mir mehr von diesem Gott, von dieser Kraft, von dieser Macht. Und dann, ja, das ist Jesus. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir den Weg zum Gott zu zeigen. Und du hast gesündigt. Diese Sünde trennt dir von Gott. Aber es gibt eine Lösung. Es ja. gibt einen Preis, der bezahlt wurde für dich. Jemand starb stellvertretend für dich. Und jetzt darfst du dieses Geschenk haben, mit Jesus diesen Weg gehen. Paulus sagte hier weiter ab Vers 21, jetzt herrscht Jesus unsichtbar im Himmel. Aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott schon immer durch seinen auserwählten Propheten gesprochen. Bereits Moses hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, zu euch senden, einen Mann aus eurem Volk. Ihr sollt alles befolgen, was er euch sagt. Wer aber nicht auf ihm hört, der soll aus dem Volk verstoßen werden. Mose 18, 5. Mose 18, Vers 25. Petrus greift oder holt die Leute dort ab, wo sie sind im Tempel. Im Tempel waren natürlich die wichtigsten Menschen damals Mose, Samuel, Propheten, Altes Testament. Für mich ist die Frage, wo holen wir die Leute unserer Generation ab? Wenn ich komme zu denen an und sage, du, genau wie Moses damals in der Wüste, sagen sie, du meinst den Mann mit der Arche? Ich sage, nee, nee, das war Noah. Ah ja, ich bringe sie durcheinander. Die haben keinen blassen Schimmer. Ich kann sie nicht abholen mit Altem Testament. Ich muss woanders wirklich sie abholen und sagen, hey, hier in deinem Leben, kennst du das Internet oder kennst du dein Computerspiel oder kennst du diese Fernsehprogramme oder kennst du diese Probleme? Ja, das kenne ich. Nun stell mal vor, es gibt eine Möglichkeit, eine Lösung. Ein Gott, der wirklich sich zu dir hin bewegt. Echt? Und das ist das, was wir müssen. Wir müssen die abholen. Interessant, später, wenn Paulus unterwegs ist und er ist nicht bei den Juden, fängt er nicht mit Mose an. Er fängt nicht mit dem Propheten an. Denn die Heiden haben keine Ahnung von dieser jüdischen Religion.
Von der jüdischen Geschichte.
Genau. Das ist für den böhmische Wälder. Und das ist leider für viele Menschen auch heute genauso fremd und genauso verwirrend. Hier sagt Petrus weiter ab Vers 24, ebenso hat Samuel und alle Propheten nach ihm diese Tage angekündigt. Was diese Männer gesagt haben, gilt auch für euch. Ihr habt Anteil an dem Bund, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen hat. Denn Gott sprach zu Abraham, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hat Jesus zu euch geschickt und ihn beauftragt, euch zu segnen. Er wird euch helfen, umzukehren und euer Leben zu ändern.
Dass sich ein jeder bekehre von seiner Bosheit, heißt das hier
genau.
Bei mir.
So, das ist Umkehren. 180 Grad. Nicht mehr mein Wille, sondern Herr, dein Wille. Und es ist so interessant, diese Verheißung, was Abraham bekommen hat. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Nicht durch dein Nachkommen wird Jerusalem oder durch dein Nachkommen wird Juda oder durch dein Nachkommen werden alle Juden oder Hebräer oder Israeliten immer gesegnet werden. Nein.
Alle Völker auf Erden.
Alle Völker. Egal, ob die japanisch sind oder deutsch
oder
muslimisch oder islamisch oder arabisch oder südamerikanisch oder sonst was. Alle Völker werden durch Jesus gesegnet werden.
Wann wird das stattfinden?
Ist das nicht jetzt schon am stattfinden?
Ich denke schon.
Also wir haben durch Jesus Christus diese Erlösung bekommen. Und in fast jedem Land dieser Welt gibt es Christen, die sich treffen, die die Bibel lesen, die beten, die erlöst wurden durch Jesus. Hier zu diesem Zeitpunkt noch waren es nur die Juden. Mhm. Und die paar Menschen, die jüdisch geworden sind, die zum Pfingstfest kamen und wieder zurückgingen in ihre Heimat. Und dieses Glauben in Jesus Christus mit sich mitgenommen haben. Aber es waren Juden. Ob bekehrte Juden oder geborene Juden. Und das ist hier ganz wichtig, dass Gott vom Anfang an das nicht gesehen hat, nur für die Juden, sondern es wurde auch weiter und weiter und für mehr und mehr. Nun stell mal vor, ich würde jetzt auf dem Platz vor der Bahnhof in Itzehoe mit einem Bettler beten, der da sitzt und sagt, ich habe gebrochene Beine oder ich bin seit meiner Kindheit auf einem Rollstuhl dann auch angewiesen. Ich würde sagen, steh auf im Namen Jesus, ich hebe ihm hoch, er kann laufen. Ich predige zu die, sag mal, ein paar hundert Leute, die sich denn ansammeln. Und was passiert als nächstes? Was denkt ihr, würde Jason passieren dort, wenn ich etwas so tun würde?
Die würden erstmal total erstaunt gucken, wie sowas möglich sein kann.
Okay,
gut. Und es würde in allen Zeitungen stehen.
Genau, okay. Heute würde jeder sein Handy rausholen und ein Video davon machen und es wird sofort auf YouTube erscheinen, ja, im Internet.
Das muss ja auch mit mir.
Genau, oh, okay, gut machen. Und dann natürlich würde es am nächsten Tag in der Zeitung stehen, vielleicht würde ASH vorbeikommen, Volker Mittmann kenne ich ein bisschen, dann würde er sagen, Jason, dich kenne ich von damals, nun gib mir bitte ein Interview. Und da würde es schon ein bisschen so ein Tralala geben, ja?
Oder die würden dich auch bestürmen. Ja. Wie hast du das gemacht?
Bitte mit mir, bitte, ja, haben wir schon, hey, du kannst auch mit mir gerne beten, ja? Was passierte mit Petrus und Johannes? Wisst ihr, was als nächstes passiert?
Ja, die
werden verhaftet.
Ja.
Die bringen das System durcheinander.
Mhm. So. Die kommen vor den Hohen Rat.
Die jawohl.
Mehr als die Oberen können. Ne?
Und genau. Sie sind ins Gefängnis gebracht.
Genau, ja. Also, das ist unser Problem jetzt hier. Weil damals, zur Zeit von Israel, gut, die Römer waren zwar da, aber im Grunde wollte das Hohe Rat, also religiöse, regieren. Und sobald man sich mit der Regierung anlegt, dann gibt es Ärger. Nun stell mal vor, ich wäre auf dem Platz und ich hätte gesagt, steh auf, du bist geheilt, weil du keine Steuern mehr bezahlen musst. Ja, und ich rufe alle Leute dazu auf, nie wieder Steuern zu bezahlen. Und ich rufe euch sogar auf, die Polizeiwachen zu stürmen und da die Polizeien zu entwaffnen. Da wäre ich schon sehr schnell dabei, dass sie mich verhaften würden. Und das ist gern im Grunde das, was die Jungen hier gemacht haben. Die haben gesagt, nicht die Juden, sondern Jesus hat jetzt hier. Nicht euer hohen Priester, sondern Jesus ist der Messias, auf den wir gewartet haben. Und da war dein gesamtes System plötzlich in Gefahr. Und das muss man im Keim ersticken. Man kann es nicht zulassen, dass sich das mehr und mehr ausbreitet. Und da waren natürlich die 3000 Leute, die sich bekehrt haben bei Pfingsten, das sind zu viele Leute. Man kann nicht da eingreifen. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die hohen Priester haben das mitbekommen am Pfingsten. Aber da ist kein Eingriff. Da steht sogar, dass sie Gunst im Volk hatten.
Von ihrer Seite.
Aber jetzt ist zwei Leute alleine. Zwei Leute im Tempel. Tempel, heilige Hoheitsgebiet. Sind wo die Römer gar nicht hinkommen dürfen. Und jetzt können wir die beiden schnappen.
Jesus ist tot und jetzt stehen wieder zwei neue auf.
Genau. Und das breitet sich noch mehr aus. Und da müssen wir hier einen Stopp da machen. Also, wir werden am Sonntag, wenn ich hier bin, zu predigen. Ist das jetzt diese Woche oder nächste Woche? Diese Woche bin ich jetzt hier zu predigen. Werde ich dann auch weitermachen mit Apostelgeschichte 4. Also wir hören dann davon, wie Petrus und Johannes dann verhört werden, wie die Mitglieder der der Rates wundern sich darüber, wie mutig Petrus und Johannes so reden. Vergiss nicht, Petrus war eigentlich ein, was hat er gelernt?
Fischer.
Ein Fischer. Also keine Ahnung, wie deine Menschen sind, die gelernt haben, Fischer zu sein, aber das sind nicht die gebildetsten Menschen der Welt. Ja, das waren so die unterste Schicht, derbe Leute, also dritte Klasse abgebrochen, um arbeiten zu müssen, nicht wirklich sich gelernt, sich guten, eloquent sich ausdrücken und gute Sprachweise denn da zu verwenden. Das war schon die Leute von der Straße, ja. Aber dann sehen wir natürlich, wie Gott jetzt hier sie leiden lässt, aber auch wirklich auch sie benutzt, um die Gemeinde wachsen zu lassen. Gut, bis dahin. Habt ihr noch irgendeine Ergänzung oder Kommentar hier zu diesem Wunder?
Ja, haben wir ja alles. Alles, du hast alles gut.
Und das wäre schön, wenn wir mehr Evangelisation machen können. dass wir wirklich auf die Straße gehen und mit Menschen beten und dass wir erleben, dass sie tatsächlich auch geheilt werden. Also Regina am Gassmann von der Gemeinde Bamberg Nord, ungefähr einmal im Monat gehen sie auf der Straße gegenüber, die Seite gegenüber, da ist McDonald's und da ist ein kleines Park dagegen daneben und die gehen dahin und beten mit den Menschen zu zweit. Und das ist erstaunlich, wie viele Gebete erhört wurden und wie die Leute am nächsten Tag im Gottesdienst kommen und sagen, eigentlich war ich bei McDonald's und habe mir einen Cheeseburger geholt. Und dann kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, dürfen wir für dich beten? Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann haben sie gesagt, ja, wir würden gerne für dich beten. Wofür? Was tut dir weh? Oh, weh tut mir mein Knie oder weh tut mir mein Rücken? Da konnten sie darauf antworten. Und die haben gesagt, ja, dürfen wir für dich beten? Und die Leute, ja, warum nicht?
Ja.
Und die haben gesagt, die haben gebetet. Und dann spürte ich, wie ein warmer Strom irgendwie durch meinen Körper durchging oder wie etwas knack gemacht hat. Und ich konnte wieder gehen oder ich konnte ohne Schmerzen. Und es ist fast 2-3 Mal im Jahr gibt es Leute, die wirklich berichten von dieser Heilungserfahrungen. Und die sind einfach gehorsam und machen das. Die gehen hin und beten. Und nicht jedes Mal wird geheilt. Aber die merken, wie viele Menschen erst einmal den Kontakt suchen, wie viele Menschen einfach überhaupt wahrgenommen werden in diese anonyme Großstadt.
Ja.
Und es gibt tatsächlich endliche Male, wo Menschen spontane Heilung erlebt haben. Und die kommen am nächsten Tag zum Gottesdienst und sagen, was ist das? Das will ich mehr davon wissen, denn das ist ja unglaublich toll. Und das macht natürlich anderen auch Mut zu machen. Also in Stade machen sie es immer wieder, in Lübeck haben wir es ein bisschen da angefangen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir auch mehr das täten. Denn meine Erfahrung ist tatsächlich, dass Gott öfter heilt bei Nichtgläubigen als Gläubigen. Also Menschen, die Jesus noch nicht kennen, oft greift er da ein, oft heilt er, um denen die Augen zu machen, dass Jesus der Heiland ist. Und wir Christen, die schon länger mit etwas uns herumschleppen, dürfen natürlich von seinem Gnade leben, diesen Pfeil in Fleisch, diesen Dorn in Fleisch, was wir da haben. Und Gott hilft uns immer wieder, aber nie hat er versprochen, dass wir Christen gesund
nicht
bleiben
leiden,
werden.
Nicht leiden
Denn
müssen.
Wir leben in einem Körper, der in dieser Welt ist. Diese Welt ist leider von der Sünde verdorben und zerfällt. Und auch wir werden eines Tages leider sterben, es sei denn, Jesus kommt wieder zurück vorher.
Das wäre schön.
Und nirgendwo wurde dann gesagt, dass wir bis zu Ende hundertprozentig gesund bleiben können. Weil diese Sünde sich auswirkt auf unser Körper, auf unser Leib, auf unser Leben. Nicht auf unsere Seele. Da dürfen wir immer wieder das reinigende Blut des Heilandes nehmen und erleben, wie wir reingewaschen werden. Und Gott heilt und Gott tut was. Aber meine Erfahrung ist, er tut es öfter bei Menschen, die noch nicht an seinen Namen glauben. Und das wäre schön, wenn wir es mehr und mehr erfahren würden.